Hallo ihr Lieben, bevor es losgeht, möchte ich euch noch auf etwas ganz Besonderes hinweisen. Am 17. Mai findet in Ingolstadt das erste Gourmet-Festival statt, powered by The Flying Schlemmer. Wie heißt das ganze Festival? Gurt, denn wir sind uns einig, es gibt nichts Besseres als was Gurts. Was erwartet euch? Sterneköche, und ihr kennt sie alle vom Podcast, Spitzenweine, Klassikers und Live-Musik. Wenn du dabei sein willst, musst du ganz schnell sein, denn die Tickets sind streng limitiert. Alle Infos findest du auf www.gourmetfestival-ingolstadt.de. Ich freue mich, wenn wir uns am 17. Mai in Ingolstadt sehen, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, mir fehlt manchmal so ein bisschen die Nahbarkeit der Gastronomie, und das wollen wir halt schon machen. Ja, wir wollen keine Schwellenängste haben, wir wollen gucken, dass die Leute irgendwie Spaß haben, dass sie schmunzeln, dass sie laut sind, dass sie schmatzen, dass sie Teller ablecken. Ja, ich will dieses Etepetete-Ding halt nicht haben.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Ich sag willkommen aus der Hauptstadt Berlin. Du hast mich wieder. 5 Monate ist mein letzter Besuch schon her, und es fühlt sich an, als wäre es erst vor kurzem gewesen. Warum es mich diesmal nach Berlin zieht? Weil ich hier auf einen Koch treffe, der in der Berliner Fine Dining-Szene verwurzelt ist. Er ist Deutsch-Amerikaner mit schwedischen Wurzeln und kocht in seinem eigenen Restaurant, dem Feld, und betreibt weiter das Swan & Son Bistro. Und in seinem Bistro ist auch sein Name versteckt, und wir sitzen heute auch im Bistro. Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, Björn Swanson.
Ja, freut mich sehr, schön dabei sein zu dürfen.
Wir hatten heute ein bisschen chaotischen Start. Ich darf es mal so erzählen. Ich stand vom falschen Restaurant erstmal. In der Früh ging es aber bei mir schon los. Die Tasche mit den Klamotten, alles daheim liegen lassen. Ich habe halt nur die Technik dabei tatsächlich. Also schreit noch nach einer Shoppingtour. Und du meintest, Tag ist heute auch nicht so geil bei dir.
Nee, es kommt so ein zum anderen. Der eine oder andere Mitarbeiter schwächelt gerade so ein bisschen. Dann hier ein Wehwehchen, da ein Wehwehchen. Dann läuft die Nase, dann können sie eine Woche nicht arbeiten. Man weiß ja, wie es heutzutage manchmal so ist. Gleichzeitig ist meine Tochter, hat sich vor 2 Wochen das Bein gebrochen, ist vom Pferd gefallen und braucht momentan deswegen so ein bisschen extra Fürsorge. Genau, deswegen muss ich nachher nochmal ganz kurz los in die Schule, sie dann quasi die Treppe runtertragen, weil sie irgendwie oben in der 3. Etage sitzt, und dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Berlin. Wir wohnen ja so ein bisschen außerhalb. Und dann machen wir nämlich das restliche Programm, was wir heute noch haben, beide. Machen wir ein bisschen später. Aber was, glaube ich, auch ganz cool ist, weil nachher dann sind auch schon Gäste da, und dann haben wir noch ein bisschen mehr Action, und dann machen wir all die anderen schönen Themen, die wir noch auf der Agenda haben.
Ja, wir sind ja da flexibel und spontan unterwegs heute.
Flying halt.
Genau. Björn, als ich meiner Frau vor ein paar Tagen erzählt habe, bei wem ich in Berlin für die Podcastaufnahme zu Gast bin, hat sie spontan gesagt, also wenn man nur den Namen hört, könnte man denken, er ist Biathlet. Warum hat es mir die Biathlon-Karriere nicht gereicht?
Ja, ich glaube, ich stand in meinem ganzen Leben nur einmal auf Skien, und es war eher ein trauriges Bild für alle Beteiligten. Deswegen habe ich dann versprochen, dass ich es nie wieder machen werde. Ja, aber klar, der Name ist ein Problem. Ich sag, wie es ist. Ich liebe meinen Namen, vor allem den Nachnamen, aber meine Mutter war ja auch der Meinung, sie müsste mich Björn nennen, sodass wirklich jeder letzte Zweifler auch noch denkt, dass ich Schwede sein könnte. Ich war in meinem ganzen Leben einmal in Schweden. Ich spreche kein einziges Wort. Als ich damals den Stern gekriegt habe, war der Erste, der gratuliert hat, der schwedische Botschafter in Deutschland, der sich gefreut hat, dass jetzt auch ein Schwede einen Stern hat in Berlin. Hat zu vielen Irritationen schon geführt. Ich habe dann meine Mutter mal gefragt, warum sie das unbedingt machen musste. Und mein Papa ist ja Amerikaner, und der war zu dem Zeitpunkt aber 3 Monate lang im Manöver. Das heißt, meine Mutter ist halt der Meinung gewesen, sie gibt mir jeden Namen, über den sie sich halt im Vorfeld unterhalten haben. Was dazu geführt hat, dass ich jetzt einfach 5 Vornamen habe, und es ist nicht einfach.
Was sind deine anderen 4?
Ja, Björn, Norman, Mark, Edward, James, Belair, Swanson wäre der volle Name. Es ist das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Ich freue mich auf viele, viele DMs bei Instagram, die lachende Smileys schicken auf jeden Fall. Aber genau, Papa Amerikaner, Vorfahren Schweden irgendwo mal gewesen, Mama Berlinerin, die Oma kam aus London. Also schon so typische Berliner Multikulti-Nummer hier.
Wenn du jetzt selber nochmal bei Null starten müsstest, hättest du alles gleich wieder so gemacht?
Ja, ich glaube, es gibt wenige, die sagen würden, sie hätten alles genauso gemacht, aber im Großen und Ganzen haben uns die Entscheidungen, die wir getroffen haben, ja dahin geführt, wo wir heute sind. Und ich bin ziemlich froh damit, wo ich gerade bin. Aber sicherlich hätte man sich hier und da das Leben doch auch mal ganz gerne ein bisschen einfacher gemacht. Und ja, ich meine, viele Sachen haben sich natürlich auch in der Gastronomie jetzt geändert, muss man ja auch sagen. Also wenn ich meinen Mitarbeitern manchmal aufgrund meines mangelnden Verständnisses für gewisse Wehwehchen, über die wir eben schon ganz kurz, die wir angeschnitten haben, dann spreche, dann merke ich halt schon natürlich immer, dass ich noch aus einer anderen Generation komme, obwohl ich jetzt erst 41 werde, aber vor 21 Jahren, als ich damit angefangen habe, war es einfach de facto noch einfach anders in der Szene und ich merke aber auch schon, dass ich weltoffener geworden bin, was die Küche anbelangt und Mitarbeiterführung bei uns hier im Haus in beiden Häusern ein riesengroßes Thema ist, wo wir einfach auch modern sein wollen, wo wir viel Verständnis für die Leute zeigen wollen, was ich früher so nicht kannte, aber manchmal ist es auch ein Struggle, gebe ich ganz ehrlich zu, es ist nicht immer einfach.
Du erfindest dich auch regelmäßig neu, also so würde ich jetzt sagen. Im Feld hattest du mal 99 Euro Sechsgang, im Moment sind es 7 Gang für 189, also wieder die Rolle rückwärts. Und jetzt auch ganz aktuell hier im Swan & Son Bistro, gehst du ja auch von den Preisen runter und hast das Konzept ein bisschen angepasst.
Ja, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es, ich spreche jetzt natürlich nicht für ganz Deutschland und nicht für die ganze Szene, aber ich sehe natürlich, wie sich Berlin entwickelt hat die letzten Monate. Und ja, ob es jetzt im Feld ist oder am Swan & Son, aber auch schon vorher am Golvit, den Laden, den ich vorher gemacht habe, ich war eigentlich immer sehr flexibel. Ich habe immer gemerkt, okay, das ist das, was die Gäste gerade mehr wollen oder weniger wollen oder brauchen oder nicht brauchen. Und so habe ich mich halt eigentlich immer regelmäßig neu erfunden. Weil für mich ist einfach dieses, wir fahren jetzt ein Konzept und ich mache das 5 Jahre lang immer das Gleiche, das fuckt mich halt dann wieder richtig doll ab, weil das langweilt mich. Und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, ich mache jetzt einen zweiten Laden auf, was eigentlich, wenn wir ehrlich sind, komplett hirnrissig ist in Zeiten von Rezession und Inflation und den ganzen anderen Troubles, die wir so in der Welt von heute halt haben. Aber ich habe dann auch gemerkt, irgendwie am Abend am Feld zu stehen, irgendwie 20 Gäste, alle essen dasselbe Menü. Und jetzt könnte man natürlich sagen, man könnte auch noch à la carte dort machen, aber das ist mit der Größe der Küche einfach nicht zu bespielen. Dafür ist das Feld einfach viel zu klein. Aber ja, ich stehe dann da und habe dann irgendwann gemerkt, dass mich das halt nicht mehr erfüllt. Das macht mich nicht glücklich. Ich liebe den Laden, ich liebe Fine Dining, ich liebe es irgendwie auf Sternenniveau arbeiten zu können und vor allem meine Küchenchefs dann irgendwie auch arbeiten zu lassen mittlerweile. Also ich gebe Ideen und gebe Inspiration und es gibt kein Menü, was nicht von mir abgesegnet ist. Klar, also Quality Control steht dann an erster Stelle. Aber da bin ich auch immer sehr transparent gewesen, weil ich immer gesagt habe, schon vor Jahren, dass ich nicht mehr am Herd stehe. Ich habe andere Aufgaben, ich bin Kaufmann, ich mache Marketing, ich mache Buchhaltung. Ich gucke, dass die Läden laufen, ich mache Personalmanagement. Also es kommt natürlich eins zum anderen und irgendwann muss man dann auch ehrlich sein und die Bühne irgendwo auch dann den Jüngeren und der zweiten Reihe überlassen. Und das habe ich schon eigentlich relativ zeitnah gemerkt und auch gemacht.
Werbung.
Was macht die Tomame-Gewürzsoße so besonders? Ganz einfach, in den Flaschen stecken 100% natürliche Zutaten. Du findest nichts anderes, keine Zusatzstoffe, keine Aromen und auch keine Konservierungsstoffe. Die Tomame-Gewürzsoßen verstärken das Aroma deines Gerichtes auf ganz natürliche Weise und runden es perfekt ab. Ich habe es selbst ausprobiert und habe festgestellt, du brauchst viel weniger Salz, denn dank der natürlichen Umami-Würze wird dein Geschmacksempfinden für Salz verstärkt. Die 8 verschiedenen Sorten bieten dir die perfekte Basis für jedes Gericht. Probier doch mal Tomami Marrakesch für einen Hauch von Orient oder lass dich von Tomami Provence direkt in die sonnige Landschaft Südfrankreichs entführen. Egal für welche Sorte du dich entscheidest, sichere dir gleich deine Tomami-Gewürzsoßen und verleihe deinen Gerichten das gewisse Etwas. Und Tomami hat sich diesmal etwas ganz Besonderes ausgedacht. Du arbeitest in der Gastronomie und kennst Tomami noch nicht? Dann kannst du jetzt dein gratis Musterpaket mit dem Stichwort Flying Schlemmer anfordern. Einfach Mail mit Stichwort Flying Schlemmer schreiben und an info@tomami.eu schicken und das gratis Musterpaket ist schon auf dem Weg zu dir.
Werbung Ende.
Bist du eher der Typ oder generell ein Typ, der, wenn du Missstand siehst, sag ich jetzt mal, gleich ins Tun kommt, darüber nachdenkt und sich dann neu erfindet? Oder wie ist es bei dir?
Na, ich glaube, ich bin schon sehr gut, wenn es um die Reaktion geht, also einfach auch kurzfristig auf Herausforderungen zu reagieren. Aber viele Sachen sind auch schon von langer Hand geplant. Also klar, als wir damals gemerkt haben, die Leute haben weniger Geld irgendwie, dann hatten wir, wie gesagt, im Feld dieses 99-Euro-Menü. Das war aber natürlich auch noch zu Zeiten, wo wir 7% Mehrwertsteuer hatten. Dann ist die Steuer hochgegangen, sind Personalkosten wieder exorbitant gestiegen. Wir hatten natürlich die Probleme mit den Energiekosten, aber ja auch in der gesamten Branche. Und da mussten wir einfach dann ein bisschen nachjustieren. Wir hatten jetzt so das letzte Jahr oder das letzte Dreivierteljahr sind wir dann hochgegangen, zum Beispiel auf 189. Aber was wir halt vorher nicht gemacht haben, wir hatten natürlich auch, bevor wir die 99 Euro hatten, hatten wir, glaube ich, weiß nicht, 119 Euro. Und es war immer nur ein Fleisch- oder Fischgang drin. Alles andere war immer vegetarisch. Und jetzt ist es halt so, dass es halt schon irgendwie jetzt, ob es Aal ist, ob es Hummer ist, jetzt haben wir gerade Wagyu irgendwie auch im Hauptgang. Also wir wollten einfach dann mal wieder was anderes machen, irgendwie, um auch andere Gäste mit anzusprechen. Und hatten dann jetzt auch so ein bisschen, auch ein paar ganz, ganz schöne Luxusprodukte drauf. Aber jetzt ab 1. Mai fängt ein neuer Küchenchef im Feld an, mit einem hervorragenden Lebenslauf. Den Namen spoilere ich natürlich noch nicht. Aber der wird da auch seinen ganz eigenen Spirit wieder reinbringen. Weil das ist das, was ich halt in meinem Leben immer, Läden immer geliebt habe. Ich will halt irgendwie junge Leute, die sich damit identifizieren, die aber ihren eigenen Spirit reinbringen. Ich brauche kein Konzept-Restaurant von Björn Swanson, sondern ich betreibe die Läden gerne und ich bin stolz darauf, wenn ich da gute Jungs habe, die sich da den Hintern für aufreißen und sich selbst verwirklichen, auch ein Stück weit. Aber das ist nicht mehr die Show des Björn Swansons. Also das ist hier im Swan & Son nochmal vielleicht ein bisschen anders, was du vorhin gesagt hast. Der Laden trägt natürlich meinen Namen, nur mit dem Unzeichen getrennt. Sehr zum Leidwesen meiner Tochter, die sauer ist, dass es nicht Swan & Daughter heißt, aber da kommt dann vielleicht irgendwann das nächste Konzept an.
Ingolstadt ist kulinarisch tot. Wäre vielleicht eine Option.
Ja, ich mag den Süden tatsächlich. Müssen wir nochmal im Detail drüber reden, ob du eine schöne Location für mich hast.
Wie gehen deine Gäste um, wenn du dich immer wieder neu erfindest? Finden sie es spannend oder gehen auch welche verloren und neue kommen dazu?
Ja, ich glaube, das ist der normale Prozess, dass es Menschen immer gibt oder immer Menschen geben wird, die Dinge besser finden und schlechter finden. Und ich habe vielleicht auch manchmal sogar relativ oft ungewollt eine polarisierende Art für viele, was ich selber gar nicht so wahrnehme, weil ich bin halt ich und ich mache so die Dinge, die mir in den Kopf kommen, ohne manchmal vielleicht über alles nachzudenken, über jede letzte Konsequenz, wie Gäste das dann eventuell sehen könnten. Und ich habe sehr treue Gäste, sehr treue Stammgäste, die genau deswegen mich halt auch mögen, weil ich mich halt oft neu erfinde und das für sie dann halt auch nie langweilig wird. Aber natürlich gibt es auch den anderen Weg, Leute, die halt eine Verlässlichkeit brauchen und eine Kontinuität. Und da gibt es natürlich auch Kollegen, die da gehst du hin und kriegst du vielleicht 8 Jahre später immer noch dasselbe Menü wie damals und dann hast du da links und rechts keine Abweichungen und alles ist auf höchstem Niveau. Und es gibt natürlich Menschen, die das brauchen, so ein gewisses Maß an Sicherheit. Ich glaube, dass Sicherheit eine Illusion ist. Dafür spricht mein ganzes Leben und alles, was ich bis jetzt gemacht habe, spricht genau dagegen. Der erste Laden kurz vor Corona aufgemacht, der zweite Laden irgendwie auch in der größten Wirtschaftskrise der letzten 20 Jahre. Also ich scheiß eigentlich so ein bisschen auf Sicherheiten. Ich mache das, was mir in den Kopf kommt. Und wenn ich Erfolg habe, dann freue ich mich. Und wenn ich Misserfolg habe und merke, okay, das läuft nicht so, dann probiere ich halt Wege zu finden, es anders zu machen. Aber ich definiere mich nicht darüber. Also es gibt wichtigere Dinge für mich im Leben. Wir hatten es ja vorhin auch ganz kurz eingangs, bevor die Mikrofone an waren. Du hast 2 Kiddies, ich habe 2 Kiddies. Ich glaube, wenn man irgendwann angekommen ist und seine Prioritäten settelt, dann weiß ich, was für mich am Ende des Tages das Wichtigste ist. Und Gastronomie ist mein Job und ich liebe das und ich mache das unglaublich gerne. Aber ich habe auch schon mal gesagt, wenn ich pleite gehen würde oder morgen alles vorbei wäre und ich hätte noch meine Kiddies, dann bin ich immer noch der glücklichste Mensch der Welt. Also von daher reicht mir das vollkommen aus.
Es gibt Sachen, die sind einfach wichtiger im Leben am Ende des Tages.
Ja, nicht für alle, ne? Weil ich habe irgendwie auch mal in einem anderen bekannten deutschen Podcast einen bekannten 3-Sterner gehört, der dann gesagt hat, er würde sich eher für seine 3 Sterne als für 3 Millionen auf dem Konto entscheiden, was für mich der Grund war, warum ich den Podcast ausgeschaltet habe, weil ich dachte, was für ein Schwachsinn, also sowas kann ich mir nicht anhören, weil das ist halt, also wenn es wirklich so ist, wenn das 100% ernst gemeint ist, dann hat ja jemand komplett den Bezug zur Realität dann verloren, also das ist für mich ein klares Nein an alle Sterne dieser Welt, sondern Quality Time, Familie, natürlich auch eine wirtschaftliche Unabhängigkeit, die ich aktuell nicht habe aufgrund dieses wunderschönen Bauprojektes hier in Charlottenburg, wo viel mehr Geld reingeflossen ist, als es hätte fließen sollen. Aber da ist natürlich wieder das Problem, wenn man dann so ein Qualitätsfanatiker ist, da ist mal die Frage, wann fängt man an, Kompromisse zu machen. Ja, bei der Küche konnte ich natürlich keinen Kompromiss machen, deswegen ist die ziemlich geil geworden und ziemlich teuer. Und klar, Geschirr sollte KPM sein und Gläser natürlich Riedel und dann, ich hoffe, ich mache jetzt nicht zu viel Werbung für andere Marken, aber das mal so als kleiner Spoiler, in welche Richtung das hier im Bistro zumindest geht. Und ja, wie gesagt, es gibt, was du sagst, Dinge, die einfach aber auch dann wichtiger sind als das.
Die Rechnung schicke ich hin.
Ja, perfekt.
bei dir, also ich habe das Gefühl, du bist ein Mensch, der, sag jetzt mal, sich selber Fehler erlaubt. Ist es wichtig, Fehler zu machen?
Ich glaube, ohne Fehler lernt man nicht. Also, Es ist schwer. Wir sind in einer super perfektionistischen Branche unterwegs, wo jeder denkt, dass er irgendwie nah an die Perfektion rankommt. Und da bin ich schon komplett das Gegenteil. Das ist einfach so. Ich halte nichts von Perfektion. Ich glaube, dass wir uns nur weiterentwickeln können, indem wir Fehler machen, indem wir auf die Fresse fallen, indem wir wieder aufstehen. Und es gibt, ach, jetzt kommt's wieder. Ja, ich hau ja mal so Sportler-Anekdoten raus, weil irgendwie so als Fußball- und Football-Fan, weißt du, ich denke auch immer, ich bin hier der Teammanager und dann hast du deinen Headcoach irgendwie in der Küche stehen und dann hast du, nicht jeder kann die 10 spielen, ne, sondern manchmal brauchst du irgendwie auch einen guten Libero oder jemand, der hinten alles raushaut, auch wenn er nicht der Hellste ist auf der, oder die hellste Kerze auf der Torte. Und was dieses, ja, Fehlen oder Fallen anbelangt, es gibt ja irgendwie auch dieses Zitat oder diese Zitate von Michael Jordan, der dann auch gesagt hat, ne, gut, er hat irgendwie 18 Jahre in der NBA gespielt, er ist nur 6-mal Meister geworden, das heißt, 12 Jahre lang hat er quasi versagt oder er hat 20.000 Würfe daneben gesetzt, und weil er halt immer wieder gescheitert ist und weil er halt immer wieder Fehler gemacht hat, war er am Ende halt der Beste, den es gab. Und Kobe Bryant hat sowas Ähnliches ja auch gesagt, also ich glaube, das ist so das Mindset, was du brauchst, ne? Wenn du wirklich gut sein willst, musst du auch Fehler machen, um aus diesen Fehlern zu lernen. Und ich glaube, schlimm wird es nur, wenn man nicht mehr aufsteht.
Jetzt hast du es ja gerade gesagt, in der Verteidigungsszene geht es ja so ein bisschen um Perfektionismus. Braucht es mehr Mut zu Fehlern in der Verteidigungsszene?
Hundertprozentig. Ich glaube, dass viele Sachen, gerade in Deutschland, ich glaube, dass aber, ja doch, ich kenne Kollegen auch international, die da anders ticken, dieser Perfektionismus ist schon was sehr Deutsches. Ja, wir haben nicht so eine eigene kulinarische Handschrift. Wir sind, glaube ich, so die Weltmeister im, wir machen das teilweise besser als das Original, aber wir kopieren schon eine ganze Menge so von Trendländern. Ob es damals irgendwie mit der Avantgarde in Spanien losging oder mit der Nordic Cuisine. Also die Deutschen waren dann immer schnell auf den Zug mit drauf und haben es vielleicht sogar besser gemacht dann als das Original. Aber so eine eigene kulinarische Handschrift sehe ich bei uns jetzt immer noch nicht so richtig. Also es gibt natürlich Restaurants, die dann sehr regional arbeiten, aber entweder liegt es dann am Marketing, ja, dass wir als Land nicht so viel Fokus darauf legen, wo du schon sagen musst, Schweden, Norwegen, Dänemark oder halt auch Spanien, da hat natürlich auch der Staat viel reingebuttert ins Marketing, um einfach eine Sichtbarkeit weltweit zu generieren und irgendwie auch Events dadurch an Land zu ziehen. Das haben wir natürlich in der Form nicht, da fehlt's. Aber trotzdem ist es schon so, dass wir extrem verkopft sind und ja, wir dann lieber anfangen, irgendwelche Kleeblätter auszustechen, dass die gleich aussehen und alles ist hübsch anzusehen, aber oftmals fehlt halt Geschmack. Und das ist halt etwas, was ich jetzt die letzten 3 Jahre immer mehr festgestellt habe, was halt echt schwierig wird. Ja, auch gerade im 2- und 3-Sterne-Bereich, es sieht alles perfekt aus, es schmeckt auch gut, aber es ist auch oft unglaublich langweilig, weil sich keiner was traut, weil immer play it safe und Hauptsache Kontinuität und Hauptsache irgendwie Oma Erna und der liebe Dieter beschweren sich am Ende nicht, dass es zu salzig oder zu säurebetont ist oder zu bitter, aber es fehlt schon Mut zum Risiko oftmals. Und da gibt es natürlich dann auch wieder Ausnahmen. Ich meine, wenn wir jetzt gerade in Berlin sind, ja, und jetzt mal irgendwie Tim Rauer nehmen mit seiner Art von Küche, der da so ein bisschen drauf scheißt, sondern er einfach so sein Ding macht und damit sehr erfolgreich ist, oder ob es halt das Nobelhart war auch oder ist natürlich auch noch, oder halt auch ein ehemaliger Chef von mir, Marco Müller, wenn du siehst, was er halt im Rutz macht, das ist halt schon mutig. Das ist halt eine eigene Handschrift und das sehe ich halt bei vielen anderen nicht und da kann ich schon, irgendwie, sollte die Frage erlaubt sein, ob es schon irgendwie auch an Berlin liegt, dass man sich hier mehr traut, weil man natürlich irgendwie einen anderen Zugang zu neuen Gästen hat und du natürlich, wenn du jetzt einen 3-Sterner irgendwie im ländlichen Raum irgendwo betreibst, dass du dann schon irgendwie viel Rücksicht auf deine konservative, eher vielleicht ältere Gästeklientel nimmst, das aber zum Leidwesen der Innovation.
Ich höre es ja immer wieder in letzter Zeit von verschiedenen Podcast-Gästen auch. Das, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass vielen die Mut zur eigenen Handschrift fehlt. Jetzt mehrt sich das Thema gerade, was ich einfach so mitkriege auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es ja auch diejenigen, die diesen Mut anscheinend nicht haben. Kann man sagen, da gibt es so 2 Lager?
Ja, wahrscheinlich gibt es sogar noch mehr als nur 2 Lager. Aber ja, natürlich, es ist schon sehr, sehr gespalten, ne? Je nachdem, wen man halt fragt. Aber in Berlin ticken die Uhren eh ein bisschen anders. Manchmal ist das gut, manchmal ist das extrem nervig, aber es ist natürlich der Markt, auf dem wir uns bewegen. Und deswegen fehlt mir vielleicht auch dann die nötige Perspektive auf andere Regionen, weil ich einfach sage, klar, ich bin in der größten, hart umkämpftesten Stadt irgendwie des Landes oder vielleicht teilweise auch irgendwie Europas, wenn wir jetzt mal Paris und London, so die großen Metropolen halt dann rausrechnen. Aber wenn du siehst, was wir an Sternedichte haben pro Einwohnerzahl, dann ist Berlin natürlich schon hart. Ja, und daran muss man sich gewöhnen. Und hier zu bestehen auf dem Markt ist vielleicht auch nochmal was anderes, weil Kreativität hier Grundvoraussetzung ist. Du kannst hier nicht play it safe machen, sondern irgendwann kommt halt der Punkt, dass die Gäste das dann halt nicht mehr wollen. Und ich
Tim Rau hat sich auch öfter neu erfunden. Ne? Wenn du siehst, wie er 44 angefangen hat oder Ma und Uma gekocht hat und wie er jetzt kochen lässt. Oder halt auch das Horvath oder wenn du das Koda nimmst oder selbst das Fasil, die sich über Jahre hinweg halt auch immer anders weiterentwickelt haben und ihren Fokus auf anderes gelegt haben und trotzdem auf dem Niveau geblieben sind. Also das ist schon ein bisschen Berlin. Dann kenne ich aber auch, wie gesagt, einen Drei-Sterner in Hamburg. Na gut, da gibt es jetzt nur einen, das ist auch scheiße. Aber da war ich jetzt auch zweimal essen und ich fand es super gut natürlich, ja, weil es handwerklich schön ist. Aber ich glaube, ich war in einem Abstand irgendwie von 6 Jahren essen und ich würde sagen, das Menü war jetzt nicht so krass anders als das, was ich damals halt hatte. Man kann es natürlich sagen, klar, wenn die Gäste nur einmal kommen, alle 2 Jahre oder 3 Jahre, dann lässt es halt laufen. Ich habe ja bei Christian Lohse im Fischers Fritz 2 Sterne mitgekocht damals und da war es auch so. Ich meine, da lief die Karte einfach dann 1 Jahr lang durch, was mich natürlich in den Wahnsinn getrieben hat, weil wenn du kreativ sein willst und du machst halt jeden Tag das Gleiche, das ist auch mega frustrierend, also auch für Mitarbeiter. Ne? Dann bin ich lieber so, lass uns lieber was Neues probieren. Ob es dann besser wird als das, was wir vorher hatten, weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber erstmal haben wir die Eier in der Hose und den Mut zu sagen, wir fliegen auch zur Not mal aus der Kurve raus. Ja, vollkommen legitim. Hat mein Berliner Gastrokritiker auch über mich geschrieben, ja, dass er zwar uns ist mutig und wagt es halt auch mal aus der Kurve rauszufliegen. Und solange man dann wieder zurückkommt und auf die Fahrbahn findet, aber ich finde nicht, dass es immer gerade sein muss. Und manchmal kannst du auch richtig einen raushauen. Und ob es dann jeder geil findet und jeder versteht, ist ein anderes Thema. Aber erstmal geht es auch um die eigene Identifikation, die man damit hat.
Du hast ja im Feld, schreibst du ja sehr, sehr deutlich auf deiner Website, du brauchst keinen Fake-Luxus, keine Statussymbolik und ihr seid alles andere als ein Etepetete-Restaurant. Ja. Was ist für dich Fake-Luxus?
Ja, Fake-Luxus, es gibt halt Restaurants für mich, wo es halt gar nicht mehr ums Kochen geht, sondern wo dann wirklich nur noch die Kaviardose aufgemacht wird, wo es halt nur über Produktqualität geht. Wir haben auch eine geile Produktqualität, aber ich schwöre, dass ich aus einer Steckrübe das raushole, was manche aus dem Hamachi für irgendwie 69 Euro das Kilo rausholen. Und was ich halt gar nicht mag, ist halt so, gibt natürlich viele Beispiele dafür, dann hast du halt ein Menü, was mittlerweile in Berlin ja auch in manchen Läden irgendwie dann 280 Euro pro Nase kostet, in dem einen oder anderen. Weil ich sage, gut, dann hast du Hummer, dann hast du Languste, dann hast du Kaviar, dann hast du Auster, dann hast du Wagyu, dann hast du... Ich mag das nicht mehr. Also ich fand das, es gab Zeiten, wo ich das richtig geil fand und das hat auch seine Berechtigung, aber mich langweilt es mittlerweile auch ein bisschen. Ja, und das, was mich am meisten flasht, ist halt, wie gesagt, aus vermeintlich einfachen Produkten irgendwie was zu zaubern, was man halt nicht erwartet. Und das machen wir halt im Feld. Ja, ob es ein Mini-Döner ist, ob es eine Mini-Pizza ist, irgendwie, ob es eine Carbonara jetzt ist oder rote Grütze mit Vanilleeis. Die Leute haben halt eine klare Erwartungshaltung und denken, das bekommen sie und dann kommt was komplett anderes, was zwar irgendwie genauso schmeckt, auch manchmal sogar aussieht wie das Original, aber trotzdem komplett anders ist und irgendwie auch sich selbst nicht so ernst zu nehmen, sondern irgendwie auch Dinge mit einem Schmunzeln machen. Jetzt hatten wir irgendwann so einen Gang irgendwie Fried Chicken, was wir auf einem roten Plastiktableau serviert haben, weil ich es einfach geil finde. Ich finde es schön, mit Erwartungen zu spielen und bin mir auch nicht zu schade zu sagen, ja, wir machen halt eine Hähnchenkeule in einem Sterne-Restaurant im Hauptgang. Es muss nicht immer irgendwie Rücken und Filet sein und oder Bries oder Leber, sondern man kann echt aus den einfachsten Sachen so leckere Sachen zaubern und das sieht man ja selber, wenn man zu Hause kocht, was man gerne isst und ja, mir fehlt manchmal so ein bisschen die Nahbarkeit der Gastronomie und das wollen wir halt schon machen. Ja, wir wollen keine Schwellenängste haben, wir wollen gucken, dass die Leute irgendwie Spaß haben, dass sie schmunzeln, dass sie laut sind, dass sie schmatzen, dass sie Teller ablecken. Ja, ich will dieses Etepetete-Ding halt nicht haben.
Deine Karte haben wir natürlich auch angeschaut, die aktuelle im Feld. Da kommen wir später noch ein bisschen drauf.
Ja.
Was ich ja interessant finde, du bist im Fendining-Bereich gelandet, hast ja jetzt nebenbei, wie gesagt, hier das Swan & Sun Bistro, aber im Fendining-Bereich, da ist ja das Bewerten von Restaurants schon auch ein Thema. Und das ist auch ein Thema, das dich ärgern kann.
Ja, tatsächlich. Ich probiere es jetzt irgendwie mal cool auf den Punkt zu bringen. Ich bin schon der Meinung, ich bin super kritikfähig. Es sieht halt bloß nicht jeder. Nein, worum es mir geht bei Kritik und wie ich darauf eingehe oder wie ich damit umgehe. Die einen sagen, er ist unglaublich kleinkariert und nicht kritikfähig und das ist total kindisch, was er macht. Für mich ist es ein bisschen Schutz der Mitarbeiter, auch Selbstschutz. Und es geht mir dann auch nicht darum, dass man mich nicht kritisieren darf. Wenn man zu mir essen kommt und das richtig scheiße fand, dann kann man mich anrufen, egal auf welchem Telefon man anruft, für das Bistro oder fürs Feld. Es ist immer meine Handynummer. Ich bin der rangeht. Ich nehme jede Reservierung an, ich nehme jede Beschwerde an. Es macht kein anderer bei uns. Ja. Weil das ist genau das, worauf ich halt Wert lege, dass der Chef halt erreichbar ist, dass ich nahbar bin. Und wenn du zu uns essen kommst und sagst, Björn, gestern, das war richtig mies, das hat mir gar nicht gefallen, auch als Gast, dann finde ich Lösungen. Dann lade ich dich ein, dann trinken wir eine Flasche Champagner zusammen.
ich bin immer darauf bedacht, natürlich, ich bin Gastronom, ich will, dass Gäste wiederkommen. Ich lebe von Wiederholungstätern. Wie gesagt, wir haben keinen Concept-Store, wo die Leute irgendwie aus Tokio einfliegen, weil sie einmal bei uns essen gehen und nie wiederkommen. Nee, genau das machen wir halt nicht. Sondern wir wollen mit unseren Gästen ja auch ein gutes Miteinander haben. Und ich habe es halt auch schon gehabt, dass du mit den Leuten dann sitzt, du nimmst die Beschwerde auf, du entschuldigst dich, sie klopfen dir auf die Schulter, ja, gar kein Problem, wir kommen wieder, und 20 Minuten später siehst du bei Google, ja, der hat dich mit 2 Sternen bewertet. Wo ich dann denke, ja, fick dich. Ja, das ist etwas, was ich halt nicht nachvollziehen kann und wo mir einfach auch, ja, ein bisschen Erziehung fehlt. Und wenn sowas halt ist, dann gehe ich dementsprechend spitz auch damit um. Natürlich könnte ich schreiben, sehr geehrter, lieber Gast, was alle schreiben, das tut uns sehr leid und bitte geben Sie uns noch eine Chance und bitte, bitte, nein, fickt euch, sorry, dass ich das so klar sage, da habe ich keinen Bock drauf. Ja, das hat für mich etwas mit Respekt zu tun und wie man miteinander umgeht, und wenn jemand mir ans Bein pisst, pisse ich ihm ans Bein. Ob man das dann kleinkariert findet oder nicht, ist mir am Ende des Tages scheißegal. Es gibt Leute, die genau deswegen zu uns kommen, auch Mitarbeiter, die sagen, okay, hier haben sie einen Chef, der verteidigt uns auch, wenn es darauf ankommt, der irgendwie dafür auch mit seinem Namen einsteht und macht und tut. Aber klar, wenn wir Scheiße gebaut haben und wir einen Fehler gemacht haben, dann gehe ich auch auf die Knie. Hart gesagt, ja. Auf ein Knie. Ja, oder nehme halt meine Mitarbeiter dann halt dementsprechend in die Verantwortung, wo ich einfach sage, ja, wir haben einen Fehler gemacht. Wir sind vollkommen transparent, was das anbelangt. Wir reden über alles, wir geben Fehler zu. Wir sagen nie, dass wir alles richtig machen. Aber gerade bei diesem Thema Google, ja, da habe ich echt einen Narren dran gefressen, weil es für mich einfach eine Art und Weise ist, was man auch in der gesellschaftlichen Diskussion sieht, dass wir nicht mehr miteinander reden können. Ja, und da wird es jetzt auch dann wieder vielleicht ein bisschen politischer. Früher hast du 5 Kumpel gehabt und 5 haben eine unterschiedliche Partei gewählt und 5 hatten einen anderen Lieblingsfußballverein und trotzdem konntest du zusammensitzen, einen saufen, quatschen, reden, Spaß haben. Heutzutage ist es sobald meine Meinung von deiner Meinung abweicht, sind wir nicht mehr d'accord miteinander, sind nicht auf einer Wellenlänge und dürfen keinen Kontakt mehr haben. Also so hat sich das ja ein bisschen entwickelt. Und das ist auch für mich dieses ganze Thema Social Media, aber halt auch so Bewertungsportale halt wie Google, weil die Leute halt die Möglichkeit haben, feige zu sein und sich zu verstecken und gar nicht mehr in die Diskussion sich trauen reinzugehen, weil sie es einfach verlernt haben. Und das ging vermutlich auch mit Corona los, mit dem ganzen Impfdebatten, weil auf einmal gab es 2 Lager. Früher hast du gesagt, bist nicht gegen Masern geimpft? Ja, mein Gott, also meine Ex-Frau ist auch nicht gegen Masern geimpft gewesen, weil sie aus der DDR kam und das damals nicht gemacht wurde. Bei denen, bei uns aber dann halt schon. Oder umgekehrt. Ja, und das war nie ein Problem. Aber dann ist es auf einmal zu einem Problem geworden, dass man sagt, ja, der denkt nicht so wie ich. Und das fehlt mir. Mir fehlt es, dass man offen und ehrlich miteinander über Dinge spricht und dass man sich auch die Meinung sagt, wenn man Scheiße findet. Habe ich auch mit meinen Mitarbeitern hier. Ja, jeder kann zu mir kommen und sagen, Chef, fand ich richtig scheiße, was Sie gemacht haben. Machen Sie auch. Ja, wenn ich was gemacht habe, was Sie nicht cool finden, letztens habe ich irgendwie eine Reservierung verschlampt für 12 Personen, die dann auf einmal hier am Samstag um 19 Uhr auf der Matte stehen, weil ich es vergessen habe einzutragen. Ja, dann heißt es, Chef, war eine richtige Scheißaktion. Sag ich, ja, tut mir leid. Trinken wir abends ein Gläschen Champagner, geht auf meinen Nacken und dann ist die Sache halt vom Tisch. Dann hat man drüber geredet. Aber das, wie gesagt, ist selten geworden, dass man wirklich auch mal drüber spricht.
Wie stehst du zu dem ganzen Thema Influencer-Bewertungen?
Ja, gebe ich einen feuchten Scheiß drauf. Ist mir vollkommen irrelevant. Ich kriege regelmäßig irgendwelche Anfragen von irgendwelchen Influencern, die sagen, ja, wir machen hier Kooperationen und dann zeigen sie ihren 12.000 Followern, was sie hier gegessen haben. Juckt mich in der Regel nicht. Also ich mache sowas nie. Also es gibt Journalisten, von denen ich weiß, dass es wichtig ist, die ich brauche, die natürlich dann dementsprechend aber auch, das hat auch eine monetäre Reichweite, etwas, was ich messen kann danach auch, wo ich sage, das hilft mir aber. Was habe ich denn davon, wenn eine 25-Jährige mit 100.000 Followern kommt und der Altersdurchschnitt ist zwischen 14 und 17 bei der? Na, die werden sich nicht bei mir in die Restaurants setzen und sagen, ja, heute lassen wir es krachen. Also da habe ich keinen Bock drauf. Nee, brauche ich nicht. Also ich gucke mir das gerne an und sollen sie alle machen. Und jeder, der so eine Kooperation feiert und toll findet, feel free. Aber für mich wäre das nichts.
Viele Personen denken ja auch über Sterneköche. Das sind die Besten der Besten. Die müssen ja viel verdienen, weil die Besten der Besten seid ihr ja auch.
Also brauchen wir nicht drüber reden.
Wollte gerade sagen, Mythos oder Wahrheit?
Ja, Mythos. Mythos. Die meisten, also die wohlhabendsten Gastronomen sind die das schlechteste Essen verkaufen. Also das ist ein Fakt. Also weil sie natürlich ganz andere Margen haben. Ich sage ja auch, hätte ich hier eine Currywurstbude oder eine Taverne draus gemacht aus dem zweiten Laden, da würde ich wahrscheinlich nicht mit einem geleasten Wagen rumfahren irgendwie, sondern mit einem gekauften Wagen, ja, weil es einfach viel rentabler ist. Was ich gesagt habe, wenn man die Produkte kauft, die wir kaufen und auf das Equipment und auf die Ausstattung Wert legt, die wir gekauft haben, das ist total dämlich. Also ich bin der größte Vollidiot, so wie die meisten anderen Sterne-Gastronomen, weil wir Idealisten sind,
weil wir der Meinung sind, es muss so sein oder so gelernt haben und weil das unser Bild ist von uns selber, was wir auch geben wollen. Und da stehe ich auch voll zu. Bin da total idealistisch, was das anbelangt. Aber Geld verdienen würde ich, wenn ich 6 Dönerläden in Berlin hätte. Dann würde ich Geld verdienen. Mit einem Sterne-Restaurant und ich meine, wir nennen es hier Bistro, aber wir kaufen dieselbe Produktqualität ein. Wir kochen hier unglaublich gut und unglaublich kreativ, aber damit verdiene ich überhaupt nichts. Bin froh, wenn ich die Kosten am Ende des Monats gedeckt habe und als Letzte von allen Leuten mir am Ende noch mein Gehalt zahlen kann, was auch nicht immer passiert. Also das ist anders. Also jeder, der denkt, irgendwie Sterneköche sind krass reich, ich kenne wenige, die krass reich sind. Weiß nicht, wie es bei dir ist. Du kennst jetzt auch mittlerweile eine Menge.
Ich merke auf jeden Fall, dass ein Riesengeheimnis oftmals draus gemacht wird. Und nicht so richtig jeder gern drüber spricht tatsächlich.
Ja, ist wieder so natürlich so ein bisschen verbohrt Deutsch. Ne? Wir sprechen nicht über Geld. Ja? Das machen wir ja nicht. Ja, also ich habe damit kein Problem, drüber zu reden, sage ich dir ganz ehrlich. Ja? Ich haue jetzt keine konkreten Summen raus, weil sonst geht hier wahrscheinlich so eine Trauerdose nachher rum und die Mitarbeiter sammeln für ihren Chef. Aber ja, es ist krass bescheiden. Gerade in der Selbstständigkeit. Als ich früher angestellt war, war es auch nochmal ein anderes Thema, aber mit Eintritt in die Selbstständigkeit ist mein Kontostand rapide gesunken auf jeden Fall.
Was ich ja gerade die ganze Zeit überlege und rechne, immer im Hinterkopf, du hast gerade gesagt gehabt, im Mai kommt ein neuer Chefkoch. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wann wir hier die Folge ausstrahlen, aber leider im April, ich komme nicht hin. Sonst hätte ich jetzt nochmal ein bisschen nachgekitzelt. Ich frage mich jetzt, wo hat der schon mal einen Stern?
Er hatte noch keinen Stern, aber er hat in sehr guten Läden gearbeitet, die alle auch besternt waren, auch im Ausland, war auch in Holland eine Zeit lang gewesen, in einem sehr guten Laden. Ja, geiler Typ, wird den Laden auf jeden Fall weiterbringen und sobald die Pressemitteilung geschrieben ist, geht die nochmal über andere Kanäle dann raus, aber auch an dich.
Und wenn die Folge vielleicht im Vorfeld rauskommt, ich weiß es ja nicht, wie der zeitliche Ablauf dann ist, ihr könnt rätseln, habt Spaß, findet mal raus oder versucht mal rauszufinden, wer es ist, vielleicht kommt ihr drauf.
Ja, macht das mal. Ich bin gespannt, was alles bei rauskommt an heißen Gerüchten auf jeden Fall.
Von dem einen Chefkoch zum nächsten, wir wollen jetzt gleich zum praktischen Kochteil ein bisschen übergehen, möchte ich an der Stelle zur Cheffrage kommen. Und die kommt heute mal wieder live, weil aus Krankheitsgründen sich die Reihenfolge von meinen Aufnahmen ein bisschen zerschmissen hat. Und die Cheffrage kommt heute von Chris Knipschild aus der Schweiz. Und wie immer die Frage vorneweg, kennt ihr euch?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Ich bin in der Schweiz aber auch mit den Kollegen nicht so krass verbunden irgendwie, da ist einfach doch dann ein bisschen zu viel Distanz dazwischen. Ich verfolge das natürlich immer so ein bisschen über Michelin und sowas, was da so passiert, aber nee. Bin gespannt.
Bin auch spannend. Vor allem, er kann es jetzt gleich direkt auflösen, weil er hatte die Frage vom Toro und Toro meinte auch in der Frage, ah ja, glaube nicht, wir kennen uns, aber sie kannten sich tatsächlich so im Nachgang. Ja. Toro hatte nicht die Chance, direkt darauf zu reagieren, er jetzt schon. Und heute wird es natürlich dann auch für mich wieder spannend, weil ich natürlich nicht weiß, was jetzt gleich kommt.
Oh mein. Ich habe auch ein bisschen Angst jetzt.
Normal habe ich immer die Aufnahme dabei. Und ich muss halt aufpassen, ich muss hier über einen Internet-Call anrufen, weil sonst wird es schweineteuer in die Schweiz.
Leider nicht in der EU mit drin.
Deswegen, ruf mal ihn mal an.
Hi Christian.
So, jetzt hören wir dich. Hi.
Hi.
Genau, ich war ja jetzt vor kurzem erst bei dir in der Schweiz, jetzt weiter in Berlin und ich habe es gerade schon gesagt, deine Cheffrage, die wir ursprünglich aufgenommen haben, funktionierte nicht, weil es ja krankheitstechnisch mich ein bisschen zerschmissen hat, also nicht mich, sondern eigentlich den Koch und sich deswegen sich alles verschoben hat. Du darfst heute die Cheffrage eher live stellen. Ich bin bei Björn Swanson, das weißt du, das habe ich dir im Vorfeld ja durchgeschickt. Und jetzt bin ich.
Hi Björn, servus.
Hi, servus, grüß dich, mein Lieber.
Und jetzt bin ich natürlich gespannt, was du vorbereitet hast, weil es ja bei so Live-Fragen für mich auch immer ein bisschen ein Blindflug ist.
Ja, klar. Nein, also was mich einfach wahnsinnig interessiert, ist, weil Berlin hat ja so ein Riesenangebot. Ich frage mich da manchmal, ob es da nicht ein Überangebot gibt, wie ihr dagegen reagiert, dass ihr auch die ganzen Gäste abgreifen könnt und dann noch eine nicht ganz uneigennützige Frage, ob du mal deine Top 3 Hotspots-Restaurants in Berlin nennen kannst, neben deinen beiden.
Ja, coole Fragen auf jeden Fall, mag ich sehr. Ja, Berlin, klar, es gibt ein krasses Überangebot, das muss man einfach sagen. Natürlich irgendwie auch in jedem Segment, ob es jetzt die gehobene Gastronomie ist oder die einfache Gastronomie. Und wir hatten das vorhin schon, so ein ähnliches Thema. In Berlin muss man sich ja halt irgendwie regelmäßig neu erfinden und darf auch gewisse Risiken nicht scheuen, weil man einfach den Gästen schon auch was bieten muss, was sie halt dann bei der Konkurrenz eventuell nicht bekommen. Das geht über den Preis, das geht über das Angebot, das geht über Entertainment-Faktoren so ein bisschen auch so, was wir regelmäßig machen, sind halt Events irgendwie, die super gut ankommen, so Breakfast Club jeden dritten Sonntag oder jetzt hier im Bistro machen wir jeden letzten Freitag im Monat, machen wir, das heißt The Drunken Swan, dann kommt dann meistens ein Gastbartender, Live-Musik und dann gibt es halt, jetzt, ich glaube am 29. März machen wir Großbritannien, dann machen wir quasi dann so britische Tapas so ein bisschen, aber halt in cool, nicht das typische Fish-and-Chips-Thema und ja, aber man muss halt kreativ sein und man muss halt gucken, dass man die Gäste immer wieder ja, neu von sich überzeugt. Super anstrengend, super nervig, manchmal klappt es besser, manchmal klappt es schlechter, aber in der Regel machen wir das, glaube ich, ganz solide, würde ich jetzt sagen.
Naja, aber das ist ja cool, oder? Das ist ja auch, manchmal kann es ja spannend sein, sich wieder neue Wege einzuschlagen und mal was anderes auszuprobieren, auch wenn es wahrscheinlich manchmal kräftezehrend ist, sich so diesen Konkurrenzkampf zu stellen.
Ja, das auf jeden Fall. Es ist schon kräftezehrend, aber wenn man es nicht anders kennt, glaube ich, gerade in Berlin, man ist dann so ein bisschen dran gewöhnt. Aber klar, ich habe auch Kollegen aus anderen Städten, die dann sagen, ey, jetzt macht er schon wieder ein neues Menü und jetzt macht er schon wieder ein neues Event. Und ja, also klar, irgendwann kann es auch kräftezehrend werden, aber nee, ist ganz cool. Und was die zweite Frage anbelangt, ja, ist schwierig, ne? Es gibt so viele geile Restaurants in Berlin. Ich würde jetzt mal sagen, ich mache mal so einen kleinen Querschnitt zwischen von Imbiss bis Sterne-Restaurant. Für mich ein Must-Go, wenn man in Berlin ist, ist natürlich das Goldies, weil die Jungs von Goldies das einfach unglaublich geil machen, ob es die Smashburger sind oder halt natürlich die Pommes. Liebe ich. Ich glaube, die Schlange, die da vorne steht, die würde das immer bestätigen, wie gut das ist. Mache ich sehr, sehr gerne. Dann mag ich tatsächlich das Orania von Philipp Vogel sehr gerne. Auch wenn man sagt, man hat Bock auf irgendwie Peking-Ente in vier Gängen, ist das für mich irgendwie auch so ein Go-To-Place. Und was die Sterne-Restaurants in Berlin anbelangt, ja, was soll ich sagen? Der einzige drei Sterne, den wir haben, ist auch tatsächlich mein Lieblingsrestaurant. War jetzt schon zweimal da gewesen und was Marco da macht von der Philosophie und von der Idee dahinter, ist schon Weltklasse.
Na cool. Nee, das hört sich auf jeden Fall super an. Ja klar, man kennt ja das Rutz. Das ist nicht ohne Grund drei Sterne Restaurant, definitiv.
Ja, ich habe mal über ihn gearbeitet, aber noch zu Zeiten, wo wir gerade, glaube ich, erst ein halbes Jahr einen Stern hatten. Also ist schon krass, wie jemand sich so heftig neu erfinden konnte und so einen Weg gegangen ist, wie den jetzt Marco gegangen ist. Also sehr konsequent, ja. Sehr gut, glaube ich, respektieren wir alle in der Szene sehr.
Na cool. Nee, super. Vielen, vielen Dank für deine Tipps. Wenn ich nächstes Mal in Berlin bin, rufe ich dich an für noch zwei, drei andere Tipps.
Na, erstmal kommst du zu mir und dann gehen wir zu den anderen.
Okay, perfekt. Das kriegen wir jetzt.
Vielen lieben Dank.
Hey, viel Spaß euch noch.
Jo, danke dir, bis dann. Ciao.
Danke dir, ciao, ciao.
Ciao.
So, was ich bei ihm spannend finde, er kocht ja komplett allein.
Komplett allein?
Komplett allein.
Ja, geil.
Also ausfallen ist da tatsächlich nicht.
Ja. Ich habe ja das Feld am Anfang auch nur mit einem Kombi in der Küche gemacht und dann, klar, sagst du auch, gibt zwar nur ein Menü, aber ja, wenn du alles machen musst, gibt ja auch keinen Spüler am Feld. Ne? Der Saucier hat die Spülmaschine im Rücken quasi, vor sich den Rational, aber den Konvektomat und hinten die Spülmaschine. Ja, gibt keinen Platz für den Spüler. Und wenn du dann sagst, ich habe dann immer Saucier Entremetier gekocht, der Kombi hat Gartmagie und Patty gemacht. Ich habe nebenbei noch Pass gemacht dann irgendwie vorne. Also selbst wenn du dann nur 20 Gäste am Abend hast, aber mit Wischen, Spülen, Putzen, Kochen, Mise en Place machen und all dem, was dazugehört, das ist dann auch schon, das klingt immer so einfach, aber wenn man nicht viele Hände hat, kann das auch schon manchmal richtig wehtun.
Jetzt hast du ja amerikanische Wurzeln.
Ja.
ist immer so eine klassische Standardfrage, aber ich will eigentlich auf was anderes raus heute. Wie hat dich das Ganze geprägt? Nee, wurde dir Gedanke so das American Dream früh mitgegeben?
Oh, harte Frage. Also ja, tatsächlich, der American Dream war schon immer so ein bisschen so ein Thema. Aber ich bin natürlich so als zwar Sohn eines Amerikaners, aber der in Deutschland aufgewachsen, man romantisiert ja dann ganz gerne auch. Ne? Auch gerade die Staaten habe ich immer unglaublich romantisiert, wie toll dieses Land ist und ich liebe es. Ich war drüben bei der Armee. Ich liebe das Land vollkommen, aber ich bin schon froh, dass ich auch in Deutschland bin und dass ich eine deutsche Mutter habe und dass ich nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf gewisse Themen habe, auch so was soziale Gerechtigkeit anbelangt. Aber ja, dieser American Dream, dass man es mit wenig weit bringen kann, das ist ja so ein bisschen mein Leben. Also wer die Historie bei mir kennt, weiß ja, dass ich irgendwie nach 9-11 die Schule abgebrochen habe, dann in die Staaten gegangen bin, dann mit Anfang 22, als ich 22 war, wieder zurück nach Deutschland gekommen bin, ohne abgeschlossenen ohne Schulabschluss, ohne vorher guten Bildungsweg. Ich war auf einer Hauptschule, auf einer erweiterten Hauptschule. Aber es war schon alles eher bescheiden.
Und dann saß ich halt beim Jobcenter und dann hieß es eigentlich, wir brauchen Bäcker und wir brauchen Köche, worauf hätten sie mehr Lust? Also das waren wirklich die beiden Alternativen, die mir angeboten wurden. Und da ich irgendwie mich so ein bisschen gegen das Frühjahr oder das nächtliche Aufstehen bei der Bäckerei so ein bisschen wehren wollte, habe ich gesagt, ja gut, dann gehe ich halt in die Küche. Aber ich komme aus keiner kulinarischen Familie. Ich kann nicht die tolle Geschichte von der gut kochenden Großmutter erzählen, die irgendwie jeder Zweite auf Lager hat. Nee, war für mich aus der Not eine Tugend gemacht. Ich war immer fleißig, ich war immer ehrgeizig, ich habe mich nie unterkriegen lassen und für mich war es immer wichtig, dass ich einen Job finde, wo ich irgendwann mein eigener Herr sein kann. Und da hat die Gastronomie einfach mir Wege und Türen geebnet und geöffnet, die ich halt dankend angenommen habe. Aber es war nie geplant. Also hätte man mich als 18-Jähriger gefragt, ob ich mal Koch werden will, auf gar keinen Fall. Hätte ich gar keinen Bezug zu. Ne? Also kulinarisches Highlight waren Chicken Nuggets mit Süß-Sauersoße. Also das war die Welt. Ne? Und ja, ich komme aus relativ einfachen Verhältnissen mit einer unglaublich fleißigen Mutter. Aber Essen war bei uns in der Familie immer, man wird halt satt. Es war nicht, ging nicht darum, was es da zu essen gibt, sondern eher, dass man keinen Hunger hat.
Hast du dann trotzdem so ein bisschen den Bezug zur amerikanischen Küche?
Ja, total. Durch die Familie, die ja drüben lebt. Also ich hau gerne auch so ein bisschen so ein paar, sagt man, Einflüsse dann mit rein. Gerade bei den Events, hatten jetzt ja dieses erste Drunken Swan Event, das haben wir dann The Bluegrass State genannt, was ja so, also der Spitzname von Kentucky ist, wo ein Großteil der Familie lebt. Und klar, jeder weiß, dass Fried Chicken und Kentucky irgendwie doch schon recht eng miteinander verwandt sind. Und doch, ich spiele gerne damit. Ich mag amerikanischer Rom und die Geschmackswelten, die es dort gibt. Gerade irgendwie auch aus dem Soul und aus dem Junkfood. Meine Short Ribs sind legendär. Also von daher, ich mag Barbecue schon sehr gerne. Auch privat und zu Hause wird schon sehr viel gegrillt.
Viele verbinden ja mit dem amerikanischen Essen ja oft, dass es sehr fettig ist.
Ja.
Wie funktioniert es, sag jetzt mal, auf dem Fine Dining Level auf der einen Seite und wie funktioniert es für alle ambitionierten Hobbyköche, die uns zuhören, sag jetzt mal, auf einen guten Weg daheim?
Also Low Fat gibt es nicht. Also das haut einfach nicht hin. Wer das probiert, wird schnell merken, dass es dann doch nicht so schmeckt, wie man sich das vorstellt. Von daher mache ich da tatsächlich auch keine Kompromisse. Ich mache das zu Hause 1:1, so wie ich es im Restaurant machen würde. Also ich meinem Barbecue-Glas oder wie ich es halt schmore, wie ich es halt grille, da gibt es keine großen Unterschiede. Und es ist schon immer, es ist schon heavy. Muss man ehrlich sein. Also das ist jetzt kein Low-Carb-Ding. Also da hauen wir schon immer richtig in die Vollen. Wir hatten jetzt ja auch, als wir im Oktober den Laden hier, das Swan & Son, aufgemacht haben, haben wir auf Thanksgiving gefeiert, hatten noch ein paar Gruppen, die dann Thanksgiving gebucht haben, wo wir natürlich dann irgendwie die ganzen Side-Dish gemacht haben. Aber zum Beispiel, was ich halt liebe, ist ja zum Beispiel Sweet Potato Casserole. Und das ist ja so Süßkartoffelpüree mit Stücken drin, was dann aber so mit Marshmallows überbacken wird, wo alle meine Mitarbeiter mich gefragt haben, ob ich ein bisschen bescheuert wäre. Und das ist so krank pervers. Aber das ist halt sowas, was ich halt richtig feiere. Ne? Also diese ganz perversen Geschmäcker, die man eigentlich nur drüben essen kann, wo jeder vernünftige Europäer die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt, auf gar keinen Fall machen wir das. Aber das finde ich schon richtig gut. Das mag ich schon sehr. Das ist natürlich auch ein bisschen polarisierend, aber das ist halt das, was ich so aus der Kindheit von meinem Onkel, meiner Tante, meiner Oma drüben irgendwie auch mitgekriegt habe. Und ja, wenn man so richtig original amerikanische Geschmäcker nimmt, jetzt abseits von Hotdogs und Burgern und das, was es alles gibt, dann ist diese traditionelle Südstaatenküche, ist schon speziell teilweise. Ja, siehst du ja auch so in Louisiana, wenn du das siehst, auch mit den kreolischen Einflüssen. Also ich glaube, da hätte man, das könntest du in Deutschland gar nicht so machen, wie du es da drüben machst. Das würden viele hier gar nicht verstehen.
Wenn sich jetzt jeder fragt daheim, okay, ich habe eine Süßkartoffel noch rumliegen und Marshmallows noch irgendwie daheim.
Das ist eine geile Kombi. Das ist eine geile Kombi. Ich sag euch, wie es ist. Einfach mal ausprobieren.
Wie wird es funktionieren?
Wie man es macht. Ja, wie gesagt, wir kochen halt so ein Mash, also quasi ein Süßkartoffel-Mash, haben dann aber auch noch ein paar Süßkartoffelwürfel drin, die wir vorher in Nussbutter garen. Dann kommt ein bisschen Cajun Spice sogar ran. Es kommt ein bisschen Ahornsirup ran. Schon alles relativ süß von der Grundausrichtung. Ja, und dann kommen halt kleine, süße, bunte Marshmallows rüber. Da muss man auch nicht selber machen, die kauft man sich gefälligst. Hauptsache, die sind schön bunt und dann sieht es auch richtig, richtig kitschig oben drauf aus. Und dann werden die halt gratiniert. Und das ist dann schon, dann hast du halt so ein gratiniertes, mit Marshmallows gratiniertes Süßkartoffelpüree. Also ja, also kalorientechnisch eine schwierige Nummer, was soll ich sagen? Da gibt's nichts zu beschönigen an der Nummer. Aber es ist für mich, mit einer geilen Jus dazu, da mit einem guten Gravy halt dann in dem Fall, liebe ich sehr. Liebe ich wirklich sehr. Auch wenn ich mich gerade irgendwie komisch fühle, weil es klingt echt pervers, wenn man drüber spricht, aber wir sprechen nicht mehr drüber.
Schauen wir mal auf deine Karte tatsächlich. wenn man da so ein bisschen einen Blick drauf wirft, sind manche Gerichte ja auf den ersten Blick so ein bisschen Imbiss-Style. Also das Beispiel Frozen Iran and a Little Kebab, Mini-Pizza, Hummer Currywurst Edition. Was macht diese Gerichte besonders?
Ja, wir spielen mit Erwartungen. Das ist halt wirklich das. Und ich will halt, wenn wir über Identifikation reden, ich bin natürlich ein Berliner Junge, trotz der, auch gerade aufgrund der multikulturellen Wurzeln. Ich bin in einem Stadtteil groß geworden, wo es schon viel Migration gibt. Ja, und deswegen, Döner und Ayran gehören für mich einfach irgendwie auch dazu. Genau wie irgendwie so ein ranziges Stück Mini-Pizza morgens um 3, wenn man aus dem Club gekommen ist oder wenn man in den Club gegangen ist. Also je nachdem, wann man losgegangen ist. Und ich spiele gerne mit diesen Klischees und gerne irgendwie auch mit der Erwartung der Leute, die natürlich sagen, ja, er hat ja einen Stern, er macht ja jetzt hier keinen Mini-Döner. Aber doch, dann ist es halt ein Mini-Döner. Ja, wir machen dann ein geiles kleines Fladenbrot, also wirklich, ich würde mal sagen, so Größe wie ein Profiterol so in dem Dreh, also jetzt nicht so ein Riesending. Ja, und dann machen wir alles vegetarisch. Das heißt, anstelle von Fleisch machen wir Sellerie Jerk irgendwie, haben da so ein bisschen Gyrosgewürz dran, ein bisschen Cajun dann auch wieder, ein bisschen Chiliöl. Und dann hast du eigentlich alle Bestandteile, die in so einen Döner kommen, hast du halt einfach, bloß halt im Mini-Format und ein bisschen anders abgeschmeckt. Aber wenn du ihn dann im Mund hast, ist es der beste Döner, den du für Geld kaufen kannst. Also lege ich meine Hand für ins Feuer. Es gab auch wirklich schon Leute, die gesagt haben, wir sollen das in groß machen und sollen Imbiss drauf machen und die würden auch investieren, wenn ich das mache. Also es gibt schon Leute, die echt da Interesse drauf haben, aber ich sag mal so, der Dönerladenmarkt in Berlin ist ein bisschen verbrannt.
Er ist übersättigt.
Seit Poldi auch hier ist.
wie wichtig sind eigentlich so Imbissstände für die gastronomische Landschaft?
Oh, ohne Imbisse funktioniert die Gesellschaft nicht. Also ich brauche das ganz, ganz dringend, weil, wie gesagt, also das ist auch, wenn man abends auf der, zum Beispiel ein gutes Beispiel, als ich im Rutz gearbeitet habe, wenn du da irgendwie da nachts um 1 oder 1:30 irgendwie rausgeschlittert bist und dann hast du dir irgendwie beim Späti erstmal noch irgendwie mit deinen Jungs irgendwie 2-3 Bier geholt und hast dann selbst in der Kälte bei Minusgraden erstmal deine 3 Feierabendbierchen getrunken und bist dann irgendwie weitergelaufen bis zur Friedrichstraße, hast ja noch irgendwie noch eine Currywurst mit Pommes geholt. Also das ist schon wirklich seelenheil. Also ich finde, das ist unglaublich wichtig. So wie jede Gastronomie in Deutschland aus meiner Sicht wichtig ist, die irgendwie gutes, ehrliches Essen macht. Und das ist ja auch etwas, klar, jetzt müssen wir ein bisschen weiter ausholen, was, glaube ich, gesellschaftlich ein bisschen vergessen wird. Ja, und wir hatten ja das Thema gerade in den Lockdowns, als wir irgendwie gerade wir Gastronomen System irrelevant geworden sind, was wir ja alle gar nicht wussten, weil wir dachten eigentlich immer, wir sind so der Schmelztiegel, wo sich Leute treffen und wo man connectet und wo man seine Dates hat und wo man Menschen kennenlernt. Und dann wurde uns ja erklärt, dass wir eigentlich belanglos sind. Ja, für jede Verkäuferin von Edeka oder von welchem anderen Supermarkt wurde irgendwie Standing Ovations gegeben auf dem Balkon, aber wir Gastronomen, wir hatten eigentlich keinen Wert. Und das ist ja auch so ein bisschen die Aufarbeitung der ganzen Nummer, weil wir natürlich auch viele Mitarbeiter verloren haben, weil einfach Wertschätzung fehlt. Es fehlt Wertschätzung für das Berufsbild, was wir leben und was wir machen. Das ist ein krass gesellschaftliches Problem, was wir haben und das geht jetzt natürlich tief. Aber es ist natürlich etwas für mich, jemand, der unglaublich viel Wert auf soziale Gerechtigkeit legt und sich auch um viele andere Themen außerhalb der Gastronomie kümmert, der sehr politisch ist in seinen Meinungen und in seinen Ansichten, ist es halt schon etwas, was mich beschäftigt und wo ich sage, da müssen wir halt als Gesellschaft irgendwo wieder mal auch anfangen klarzukommen. Weil du kannst nicht in ein Restaurant gehen und dieses Thema, was wir vorhin auch hatten, Beschwerdemanagement, das führt halt dazu, dass es noch weniger Mitarbeiter irgendwann geben wird. Und dass die am größten dann geschrien haben jetzt, irgendwie oder die größten Arschgeigen waren, auch als Gäste, irgendwann halt in leeren Restaurants sitzen oder nicht mehr bedient werden, weil halt keiner mehr da ist. Und ich glaube, wir müssen da wirklich anfangen, wieder Wertschätzung zu zeigen. Und das sage ich natürlich jetzt als Gastronom, aber es ist ja nun mal die Entwicklung der letzten Jahre, die wir gesehen haben. Und wir müssen gucken, dass wir irgendwie wieder als Gesellschaft enger zusammenrücken, dass man aufhört, irgendwie auseinander zu driften, sondern dass man irgendwie einen Weg findet, wieder aufeinander zuzugehen, trotz aller politischen Meinungen, die ja jeder von uns haben darf. Aber das darf uns nicht dazu bringen, irgendwie auseinander zu driften weiter.
Wenn man nochmal zurückkommt zu den Imbissständen, ich habe ja immer das Gefühl, wenn man da vorbeigeht an sehr vielen, sie wirken sehr schmuddelig. Schadet wahrscheinlich denjenigen, die es gut machen. Und wie erkenne ich aber den Unterschied?
Ja, ich glaube, wenn man in eine Imbissbude reingeht, riecht man sehr relativ schnell, ob man hier gut ist oder ob man hier an der falschen Stelle ist. Also ich glaube, jeder, der eine intakte Nase hat, riecht spätestens, wenn eine Fritteuse drin ist, ob das Fett, was da drin schwimmt, noch halbwegs vernünftig ist oder ob es schon irgendwie ein bisschen muffelt, ne? Oder halt auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, ich habe so ein, zwar mein Chefpatissier aus dem Fossil, das ist so echt wirklich die Weisheit meines Lebens, die mich seitdem weiter verfolgt und sehr weit gebracht hat, ist so, beim geringsten Zweifel, wenn du drüber nachdenkst, ob etwas falsch ist, kann es schon nicht mehr richtig sein. Und wenn du irgendwo hingehst und schon ein schlechtes Bauchgefühl hast oder deine Nase dir schon sagt, du bist, das ist hier nicht richtig, dann sollten spätestens alle Alarmglocken angehen und dann sollte man sagen, okay, ich gehe hier wieder raus. Und das machen viele nicht. Viele machen ja oder treffen Entscheidungen wieder besseren Wissens, obwohl eigentlich ihr Bauchgefühl von Anfang an schon gesagt hat, dass es die falsche Entscheidung ist, dann machen sie es, gehen da essen und sind am Ende sauer oder enttäuscht, weil sie ganz genau wussten, dass das auf sie wartet oder dass das auf sie lauert so ein bisschen. Ne? Und klar, neben der Nase, man sieht schon, wer putzt und wer nicht putzt. Also das ist schon, du siehst anhand, gut, auf dem Boden, wenn da gerade Stress ist, kann da auch mal was runterfallen. Dann kommt man vielleicht auch in der Küche nicht immer gleich dazu, sich sofort einen Besen zu schnappen. Aber du siehst ja schon so eine Grundsauberkeit in einem Laden. Ja, und das siehst du an der Türklinke, das siehst du an den Toiletten, das siehst du anhand der Tische und der Stühle. Und wenn es da schon schmierig und schmuddelig ist, na, dann muss man ehrlich sein, was erwartet einen dann?
Jetzt will ich zum Schluss die Hörer nicht mit dem Bild im Kopf lassen, dein Favorite Pairing, Süßkartoffel und Marshmallow, sondern was ist denn tatsächlich deine Lieblingskombi?
Oh, ist eine, ich wusste irgendwie, dass die Frage kommt, ich habe damit gerechnet. Ich finde das unglaublich schwierig, ja, weil es natürlich immer so ein bisschen auch so, wie ist der eigene Mut. Aber wenn du mich nach einem Gericht fragst, was immer geht, und egal wie langweilig das jetzt auch wirkt auf alle, aber ja, Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat ist halt das, was mich am glücklichsten macht. Ja. Und wenn es am nächsten Tag übrig geblieben ist, kommt es irgendwie in ein Brötchen oder wie man in Bayern sagt, in eine Semmel rein mit ein bisschen Senf drauf und dann hat man irgendwie noch das perfekte Frühstück. Also das ist wirklich etwas, was mich schon sehr happy macht. Aber ja, es ist auch abends irgendwie, wenn ich Feierabend habe und dann irgendwie noch an meinem Lieblingsdönerladen vorbeifahre, mir dann irgendwie noch einen guten Döner zu holen, liebe ich genauso. Also es ist immer so ein bisschen die Frage, wie die eigene Stimmung ist. Aber die beiden Sachen sind schon ganz weit vorne.
Und mit dem Gefühl des perfekten Schnitzel und euch läuft jetzt wahrscheinlich auch schon das Schnitzelwasser, wir kennen eigentlich das Schnitzelwasser, im Mund zusammen, möchte ich ja auch die heutige Folge dann zumachen. Aber bevor wir zur Verabschiedung kommen, ist es so, wie es immer ist. Das letzte Wort vor der Verabschiedung gehört dir. Gibt es noch etwas, das du an allen Hörern mitgeben möchtest?
Oh, mit der Frage habe ich jetzt noch nicht gerechnet. Was ich euch mitgeben will, ist, was ich eben schon gesagt habe. Seid cool, seid nett, geht gut essen, habt viel Spaß. Nehmt nicht alles so ernst. Ja, und push die Gastronomie. Wir brauchen euch und ihr braucht uns.
Und damit bleibt mir noch zu sagen, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der Folge. Wenn dem so ist, ihr wisst, ich freue mich immer über eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Anbieter eures Vertrauens. Gerne könnt ihr mir auch euer Feedback schreiben. Das Rezept von Björn findet ihr wie immer auf der Flying Schlemmer Website oder zum Download oder auf Instagram. Und dann hören wir uns in 2 Wochen wieder. Ab geht's in eine Gourmet-Hochburg, würde ich jetzt zumindest so sagen. Bis dahin, wir verabschieden uns.
Ja, alles Gute und bis bald. Wir sehen uns in Berlin, meine Lieben.
Und wir hören uns in 2 Wochen. Bis dahin. Ciao, Servus und macht es gut.